nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation.
Willkommen zur 205. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am Donnerstag, den 5. März 2026. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für Vergeltungsschläge, über Kreuzeinstellung, Präventivverteidigung und natürlich, dafür sind wir am meisten bekannt, Deutschlands bester Podcast für kleine Inhaberpapiere und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Zu der muss ich nichts sagen. Sie überschlägt sich jetzt mittlerweile stündlich. Man möchte bei ihr anrufen und fragen, wie es ihr geht der Gesamtsituation. Man muss sie bewältigen. Ich tue das zum Glück nicht alleine, sondern mit meinem Podcast-Partner, dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich.
Guten Abend, lieber Christopher, du Historiker, Stud Juris und
ja.
Überhaupt.
Mal sehen noch, für wie lange.
Ja.
Ja.
Wie man freundlich in der Erstsemesterveranstaltung oder im Warm-up sagt, jeder, gucken Sie links, gucken Sie rechts.
Ja. Gucken
einer
Sie
von
links,
beiden
gucken Sie rechts.
Wird dann nicht mehr unter Ihnen sein. Aber gucken Sie sich auch genau genug an.
Und, gucken Sie sich an, Sie werden dieses Gesicht zum letzten Mal sehen. Ja, nee, also das Jurastudium ist echt für mich noch ein Faszinosum. Ich bin tatsächlich froh, dass ich es nicht mit 20 gemacht habe, sondern jetzt mit ein bisschen Lebenserfahrung, so dass ich mich da nicht mehr von jedem Scheiß beeindrucken lasse. Aber es ist schon bemerkenswert, wenn man heute sowas wie das Jurastudium erfinden würde, wahrscheinlich würde man direkt irgendwie in Den Haag vorgeführt werden. Einfach wegen Planung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Das Jurastudium ist nach den Grundsätzen des Brechens von Pferden entwickelt worden. Ja. Als ich das angeschaut, wenn da diese jungen Menschen so aus diesem Gatter oder wie das da heißt, stürmen. Und dann setzt man da so einen schweren Cowboy drauf, der das Pferd so derartig drückt und zerrt und reitet und da so lange drauf sitzen bleibt, bis dieses Pferd gebrochen, bis der Wille des Pferdes gebrochen ist.
Ja.
Und da hat man sich gedacht, hey, das wäre doch was fürs deutsche Jurastudium, dieses Modell.
Genau, weil Menschen haben ja auch so viel mit dem Pferd gemein und so. Ja, das ist, muss man einfach sagen,
ja,
ganz toll gemacht. Ja, also die Gesamtsituation. Ulrich, wir wollen ja ein besonders niederschwelliger Podcast sein. Was machen wir hier eigentlich?
Ja, wir bewältigen die Gesamtsituation durch faktenbasiertes Aufregen. Denn anders kann man sie nicht bewältigen und das machen wir mit dem Ziel der Emotionsregulierung und der Stabilisierung vernünftiger Wahlentscheidungen im ganz großen Stil, nämlich unter allen HörerInnen.
Ja, wobei man natürlich zur Verteidigung unserer HörerInnen sagen muss, dass wir natürlich schon auch sehr davon ausgehen, dass sie größtenteils vernünftige Wahlentscheidungen treffen. Ne?
Also ja, das, aber auch die haben ein Umfeld und irgendwann findest du kommt in den besten Familien vor, irgendwann sagt einer, ja, irgendwo haben die doch recht.
Du meinst, wenn wir diese Kevin Bacon-Regel anwenden würde, dann kommt der erste AfD-Wähler schneller als gedacht. Ja.
Ich kenne das nicht unter Kevin-Bacon-Regel. Führ doch mal kurz aus. Ich möchte auch was lernen.
Die Kevin-Bacon-Regel ist doch, dass jeder Kevin Bacon über 5 Ecken irgendwie kennt.
Ah, Kevin Bacon. So. Ja, ich kannte es mit anderen Leuten.
Zum Beispiel Gus Bacchus oder was?
Na, ich kannte es mal mit Bill Clinton. Da sind es nämlich nur 4.
Ah, bei Bill Clinton sind es nur 4. Ja, vielleicht sind es bei Kevin Bacon auch nur 4. Ich kann es nicht mehr sagen. Also, ja, wir bewältigen die Gesamtsituation. Ulrich, was wir hier machen, hast du auch sehr schön erklärt. Eine der beliebtesten Kategorien in unserem Podcast ist ja nach wie vor, worüber wir nicht reden. Worum geht's da? Strategisches Schweigen. Stop making stupid people famous. Man muss nicht sich über alles aufregen, insbesondere dann nicht, wenn es ein sogenannter Wutköder ist, ja, Ragebait. Heute reden wir über etwas, was besonders gut ist, weil als du mir in der Redaktionskonferenz diesen Namen nanntest, lieber Ulrich, kannte ich ihn überhaupt gar nicht. Worüber reden wir heute nicht?
Also, es ist in der Tat so, wir können es nicht einfach nachstellen, weil das wirkt dann gestellt. Gekünstelt. Wir reden nicht über Manuel Hagel. Und für die Leute, die Manuel Hagel nicht kennen, brauchen sie hoffentlich auch nicht. Das ist nämlich hier der Grund, warum wir nicht drüber reden, dass wir hoffen, dass Manuel Hagel in der Versenkung bleibt und gar nicht erst darin verschwindet. Manuel Hagel ist der Kandidatus für das Amt des Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg. Tritt an gegen Cem Özdemir, unseren ehemaligen Bundeslandwirtschaftsminister, Argentinien-Kenner und Schwabe tatsächlich, aufgestiegener Schwabe. Also nicht als Schwabe, sondern als sozial aufgestiegener Schwabe. Das begrüßen wir.
Heiligs Blechle.
Das begrüßen wir sehr. Und Manuel Hagel, also es ist Lookism, aber wenn man ihn sich anguckt, also mir wird immer ganz schwindelig, wenn ich den sehe.
Okay.
Und Manuel Hagel hatte jetzt schlug sich so ganz gut. Ja, diesen Effekt möchte ich den HörerInnen auch wirklich sehr nahelegen. Einfach mal Manuel Hagel googeln und
sich
das Foto freuen.
Aber der hat auch den Friedrich-Merz-Trick mit der Brille gemacht. Ne? Der hatte früher keine Brille und dann hat er sich so eine Brille mit runden Brillengläsern besorgt. Da wirkt man dann direkt viel
ein bisschen freundlicher,
sympathischer.
Ja, ja, also jedenfalls guter Mann auf ganzer Linie. Ist jung, attraktiv, sportlicher Typ, gute moderne Brille und ist dann jetzt in die Kritik geraten, also nochmal in schweres Fahrwasser, bevor es auf den Wahltag zugeht.
Man muss dazu sagen, lange Zeit sah es ja auch sehr gut aus für die CDU und ich glaube, bei der letzten Umfrage jetzt war die CDU mit den Grünen gleich auf.
Ja, das war der Versuch, das mit dieser in schweres Fahrwasser geraten Metapher abzuräumen, in der Tat. Nachdem es lange gut lief, kamen da ein paar Wellen. Und zwar hatte eine Grünen-Politikerin ausgegraben einen Talkshow-Beitrag oder einen Auftritt in einer Talkshow schon aus dem Jahr 2018, also 8 Jahre alt. Und da hatte der damals 29-jährige Landtagsabgeordnete und ich glaube auch schon CDU-Generalsekretär der baden-württembergischen CDU. Da berichtete er über seinen Auftritt, seinen Besuch einer Realschule in Baden-Württemberg, irgendwo in Stuttgart oder so. Und dann hat er gesagt, Die Klasse habe zu 80% aus Mädchen bestanden. Und jetzt Zitat wörtlich, also da gibt's für 29-jährige Abgeordnete schlimmere Termine als diesen, sagte Hagel. Und dann kommt eine der Schülerinnen, habe ihm eine Frage gestellt, das werde er, Zitat, nie vergessen. Und dann nennt er deren Vornamen, wir nennen sie hier Petra oder
Gabi oder Gabi. Bärbel.
Nee, das macht es ein bisschen, also er sagt mal einen schönen Vornamen. Also gut.
Ja, Petra, weiß ich
nicht. Nee, Petra ist es nicht, aber so, ja, fällt mir jetzt kein schöner Vorname ein. Und er sagte den Vornamen und sagte, braune Haare, rehbraune Augen. Und das ist dann jetzt wieder ausgegraben worden. Und das hat ihm doch Probleme bereitet. Und dann hat er gesagt, hatte sich gerechtfertigt und im Anschluss daran gesagt, ja, also schon als er nach Hause gekommen sei, habe seine Frau ihm gesagt, das sei ja Mist gewesen. Und dann hat man jetzt wahrscheinlich noch unter Einschaltung von so einem Krisenkommunikator, gab es einen Artikel in dem intellektuellen Blatt Bunte. Und da kommt jetzt dann die Frau Hagel, die den Herrn Hagel in Schutz nimmt. Und die hat unter anderem sich zitieren lassen mit dem Satz, das hat irgendwie gar nicht zu ihm gepasst.
Das sind immer die besten Sätze, so, das bin ich gar nicht.
Ja. Er rede oft sehr launig, wenn er politische Sachverhalte entlang von Menschen erklärt, die er getroffen hat. Und dann hat sie, also weil sie meinte,
Deutscher macht das öfter.
Weil sie meinte, es haben vielleicht noch nicht komplett gewirkt, ihn zu exkulpieren, hat sie gesagt, sie würde ihren Mann sofort wieder heiraten, denn er sei ein Partner auf Augenhöhe.
Toll.
Auf verschiedene Weise hat mich das, also ich reg mich sehr, sehr gerne darüber auf, weil es auch so leicht ist, sich darüber aufzuregen.
Easy Target, ja.
Und wirklich easy Target, ne? Also, weil das ist alles so schlimm dran und so creepy auch. Und diese Entschuldigungsfigur, über die man eben auch von Friedrich Merz ja kennt, ich kann doch kein Frauenfeind sein, sonst hätte meine Frau mich doch nicht geheiratet.
Das ist immer die allerbeste Erklärung.
Also heranzieht, dass seine Frau ihn gemaßregelt habe, was als Entschuldigung oder irgendwie als Rechtfertigung, dass man verstanden hat, ja auch nur selten dämlich ist, dass man sagt, ich musste erstmal nach
meine
Hause.
Meine Frau hat mit mir geschimpft.
Meine Frau hat mit, also es ist nochmal 20 Jahre weiter zurückgegangen. Und dann jetzt diese Nummer, das hat gar nicht zu ihm gepasst. Das ist also auf ganzer Linie so daneben. Und dann, also nochmal auf einer weiteren Ebene treffe ich dann eben auch häufiger jetzt Leute, weil ich habe mit mehreren Menschen drüber gesprochen, mich dieser bescheuerte Manuel Hagel irgendwie so ein bisschen fasziniert hat, im Negativen, konträr fasziniert hat er mich, die dann, also auch so, ich treffe auch öfter mal Leute Ü40, ne, die dann sagen, oh, mal Kirche im Dorf lassen, so schlimm war das jetzt ja nicht. Ne? Und da gibt es also schon wieder diese reaktionäre Gegenbewegung dazu. Und deshalb nicht drüber reden, weil vielleicht muss man über Manuel Hagel auch gar nicht mehr reden. Er ist jedenfalls, wer nachts nicht schlafen kann und auch weiterhin nicht schlafen kann, sollte sich mit Manuel Hagel nicht schlafen können möchte, sollte sich mit Manuel Hagel intensiv befassen.
Das Schöne ist, Manuel Hagel ist jetzt in einer Situation medial, scheint er zumindest zu sein. Ich habe mich vorher nie so richtig mit ihm beschäftigt. Also nicht so richtig ist hier ein Euphemismus für gar nicht. Und zwar hier heute von der Kölner Stadtanzeiger vom 5.3.2026. Das ist, glaube ich, heute die Überschrift: Nerven liegen blank. CDU-Spitzenkandidat Hagel fährt Lehrerin grob über den Mund. Und das ist natürlich... Ja, beim Thema Schule macht CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel keine
Schule
gute
kann
Figur.
Er nicht so gut.
Beim Besuch einer Schulklasse zeigte er sich wenig souverän. Da hatte wahrscheinlich irgend so ein Medienprofi bei der CDU die Idee, komm Manuel, wir gehen jetzt mal in eine Schulklasse und dann zeigst du, dass du dich dort 45 Minuten mit den Mädchen aufhalten kannst, ohne auch nur eine wie komisch anzufassen oder anzugucken oder irgendwas über ihre rehbraunen Haare zu sagen. Manuel, was hältst du davon? Dann haben die gesagt, ja, das ist doch eine tolle Idee, lass uns das doch mal bitte machen. Und dann, der Rest ist jetzt leider hinter der Paywall, ist auch nicht gut für den Manuel, weil dann passiert nämlich genau das, was jetzt bei mir passiert ist, dann beschäftigt man sich auch nicht weiter damit, sondern denkt man sich so, oh ja, der Manuel, so ein typischer CDU-Heini, hat da wieder irgend so eine Frau belästigt. Ne? Ja, sieht nicht gut aus für den Manuel.
Ja, und wer hätte das gedacht, wenn man ihn so sieht? Er war Filialleiter der Sparkasse seines Heimatorts.
Nee.
Das denkt man nicht, wenn man den sieht. Ne? Da denkt man, hey, nee, das ist bestimmt irgendwie so ein alternativer Töpferkursleiter. Und nein, er war Filialleiter der Sparkasse. Also guter Mann, richtig was. Ach ja, also ganz wildes Ding. Ich sehe schon, ich werde auch diese Nacht nicht schlafen können,
weil Manuel Hagel
mir vor dem Auge herumläuft.
Dir ja, den Schlaf raubt.
Ja, zunächst zum Märzkracher der Woche wollten wir übergehen.
Nicht, ja, wir haben ja eine neue Kategorie, die ist ein bisschen unregelmäßig, aber Friedrich Merz, wir hatten ja vor einigen Folgen festgestellt, er ist wieder da, er ist zurück, nachdem er da also
den Hattrick mit Brasilien und Brot in Angola und sonst was gebracht hat, da hat er sich
wirklich zurückgemeldet und ganz klar gezeigt, dass er in der Lage ist, das Spiel auch zu dominieren, ja. Aber jetzt war es dann ein paar Wochen wieder, also gab es keine richtigen Kracher. Und jetzt war aber Friedrich Merz in der Volksrepublik China. Er hat vorher anscheinend ein Briefing bekommen, sodass er zu der Frage, ob der Chinese deutsches Brot könne, da hat er kein Wort verloren. Aber die Chinesen, die sind ja nicht blöd. Der Chinese ist nicht blöd. Die haben dem guten Friedrich haben die mal einfach so eine Leistungsschau gemacht und haben dem halt mal einfach so gezeigt, was die so am Machen und am Tun sind. Und in Hangzhou haben sie ihm humanoide Roboter gezeigt, ne, wo ich ja dann auch immer wieder den Oldie but Goldie mache über diesen Willi-Roboter, der also im deutschen Altenheim sein Unwesen treibt mit der Funktionalität eines iPads auf das ChatGPT, die ChatGPT-App installiert wurde. Und Friedrich Merz kriegt also mal irgendwie jeden größeren oder kleineren Roboter aus chinesischer Produktion gezeigt. Und er war auch irgendwie sichtlich beeindruckt. Ich habe das jetzt hier nur auf Englisch, das Zitat. Er wird dann also gefragt, ja, also wie fanden Sie das denn oder so, ne? Und dann sagt er, we are simply no longer productive enough. Also wir sind nicht länger produktiv genug. Each individual may say, I already do quite a lot. And that may be true. Jeder im Einzelnen wird sagen, ich mache doch schon sehr viel und das kann auch wahr sein. But when you return from China, ladies and gentlemen, you see things more clearly. Ja, wenn du aus China zurückkommst, meine Damen und Herren, dann siehst du einige Dinge klarer. Jetzt versuche ich es mal direkt auf Deutsch. Mit Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche wird sich der Wohlstand langfristig in unserem Land nicht halten lassen. Wir müssen einfach ein bisschen mehr arbeiten. Und bevor ich jetzt selber einen Schreikrampf kriege, Ulrich, würde ich einfach mal dir die klassische Lauer- und Wehner-Frage stellen. Was macht das mit dir?
Ja, ich bin sprachlos vor Gefühlen, für die es keine Bezeichnung gibt. Das ist doch ein bisschen unikausal das Denken unseres Bundeskanzlers. Wenn man meint, dass man alles mit einfach mal 2 Stunden mehr arbeiten in der Woche hinkriegt, dann ist man leider auf dem Holzweg. Und das ist sehr, ja, das ist frustrierend. Also ich kann sagen, wenn ich es in einem Wort beschreiben muss, frustrierend ist das. Wenn also so niedrig, ein so niedriges Niveau des Denkens zum Ausdruck kommt, dann ist es frustrierend. Und ich fürchte, dass es kein reiner Populismus ist, sondern ich fürchte, dass es wirklich das Denken des Friedrich Merz ist. Ja, dass er das glaubt, man muss sich einfach nur ein bisschen mehr anstrengen, dann wird das
dann
schon.
Dann schafft man das auch. Ja, ja, wenn du etwas wirklich willst, dann klappt das auch. Ja.
Und das ist einfach deshalb frustrierend, das ist genauso frustrierend wie eine Bahnfahrt, auf der nichts funktioniert. Das ist genauso frustrierend, wenn die einzige Forderung, wir kommen gleich noch dazu, des Deutschen Richterbundes für die Modernisierung der Justiz ist, ja, lass es doch einfach noch mal ein paar tausend Leute einstellen, dann wird das schon. Und die gleichzeitig alle noch mit Bleistiftspitzern arbeiten. Und das ist einfach sehr deprimierend.
Findest du, ja?
Ja, ich finde das in der Tat. Und es ist so fürchterlich aus der Zeit gefallen auch, dass man kann da wahrscheinlich 10 Ebenen einziehen und auf der allerersten bleibt er schon stehen. Und dann sagt er, mehr müssen wir auch nicht machen. We will simply have to do a bit more. Was auch irgendwie ziemlich, er spricht ja ganz vernünftiges Englisch, aber ich vermute, dass er das auf Englisch gesagt hat und we will simply have to do a bit more. Das ist schon, you hear the German thinking of it, in it. Und ja, dieses Zitat, das gibt es ja auch deshalb, ist es vor allem auf Englisch im Internet zu finden, weil vor allem in der englischsprachigen Szene das, glaube ich, aufgegriffen wurde.
Ja, nee, chinesische, also ich habe es von einem chinesischen Journalisten, der aber auf Englisch halt twittert, weil die natürlich klug sind und natürlich auch den Feind dort bearbeiten, wo es darauf ankommt.
So ist es.
Wehtut.
Und wird aufgegriffen und auch als Zeichen äußerster Schwäche, glaube ich, interpretiert. Statt dahin zu gehen und zu sagen, we are back und wir freuen uns, die Zukunft mit dem berühmten hochgekrempelten Ärmeln anzugehen und anzupacken, sagen alle, ja, Merz says Germany is no longer productive enough. Es wirkt auch so mutlos. Und natürlich, du nennst es, glaube ich, immer die Haltet-den-Dieb-Technik. Wer ist denn hier seit 150.000 Jahren in der Regierung, in der Politik und wer ist denn jetzt gerade Bundeskanzler und wer hat sich denn die Bundeswirtschaftsministerin hier ausgesucht? Und also der Merz der Woche, ein eher trauriger Merz, weil sonst befriedigen mich diese Knaller, die da raushaut, das mit dem Brot und so. Und dass das so froh war, als er aus diesem furchtbaren Brasilien wieder zurückfliegen durfte. Das belustigt mich eher, aber da sehe ich doch ein bisschen schwarz, dass unser großer Wirtschaftsexperte vielleicht doch nicht so ganz verstanden hat, woran es hapern könnte, wenn es denn hapert.
Ja, und also ich finde das aus verschiedensten Gründen faszinierend, die meisten davon hast du bereits genannt, die muss ich nicht wiederholen, aber ich würde gerne nochmal darauf eingehen, was ich meine, wenn ich sage, haltet den Dieb. Es ist ja nicht so, also jetzt natürlich irgendwie Friedrich Merz, ich weiß gar nicht, wie lange ist der denn überhaupt schon in der Regierung? Ich glaube, der ist ja erst 2025 ins Amt gekommen, oder?
Ja, das ist richtig.
So, ne? Also so lange ist er ja jetzt noch nicht in der Regierung. Also die Idee, dass jetzt gerade die weiß ich nicht, die CDU-Politik des letzten Jahres da schon irgendwie Erfolge hätte haben können. Das ist natürlich ja auch bei der Zaghaftigkeit, mit der sie da vorgehen.
Ja, mit der Methode wird er auch keinen Erfolg haben, ja.
Aber, also ich meine, ich erinnere gerne daran, wie groß waren die Hoffnungen, als sie da mit Investitionspaket kamen und so und alle gedacht haben, oh, Germany is so back, ja. Jetzt wird endlich mal mit der großen Kelle die ganzen Modernisierungsprojekte und so. Pustekuchen. Aber warum ich diese Aussage mit der 40-Tage-Woche so richtig auf die Palme bringt, ist, naja, wer hat denn in den letzten, und das sind ja nicht nur die 16 Jahre Angela Merkel, sondern auch die 16 Jahre Helmut Kohl davor. Wer hat denn quasi jede Zukunftstechnologie den Amerikanern oder den Chinesen irgendwie überlassen? Und bei den Chinesen sogar noch mit so einem rassistischen Unterton, so nach dem Motto, ja, die Chinesen, die können ja eh nur kopieren und dann lassen wir die da unser ganzes Zeug zusammenbauen und die lernen da ja eh nichts von, die können das ja gerade mal so zusammenbauen, ne? Also so diese Vorstellung, ja, hier, Mai Ling, hol mal den Katalog, wo du drin warst, ne? Also, dass die alle so ein bisschen blöd sind und alle ja den ganzen Tag nur Reis essen und also eine Zukunftstechnologie nach der anderen. Es gab, ne, ist ja mittlerweile auch schon ein Klassiker, es gab unter Helmut Schmidt im Bundeskabinett den Beschluss, in Deutschland überall Glasfaser auszubauen, zu verlegen, damit Deutschland ein
kommt
schnelles
ja jetzt auch bald in Berlin,
Datennetz. Ja, ich habe gehört, Glasfaser ist ganz, ganz toll. Das soll demnächst kommen. So. Gab den Beschluss, es überall zu verlegen. Was macht Dr. Helmut Kohl? Weil er keinen Bock auf das öffentlich-rechtliche Fernsehen hatte, das ihm zu links war, privatisiert er das Fernsehen und sagt, ja, hier, also Kupfer muss genügen, dann soll das hier alles mit dem Internet und so über unsere Kupferleitungen fahren.
Muss man ja auch nicht an jeder Milchkanne haben.
So, dann hat man, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Was war das? War das die Schawan?
Nein, die Schawan war das nicht. Ich glaube, das war diese zur Bildungsministerin umgeschulte Hotelfachfrau. Mit der Milchkanne.
Von der FDP? Von der FDP?
Ich glaube, CDU.
Stark-Watzinger? Man vergisst so schnell.
Anja Karliczek bremst beim Netzausbau.
Ja,
man müsste,
siehst du, da 5, haben wir schon wieder 5G komplett vergessen.
Sei nicht an jeder Milchkanne notwendig.
Da haben wir schon wieder komplett vergessen. CDU-Ministerin
schnelles Netz für nicht so wichtig.
Ich habe wirklich, wenn du mir jetzt ein Foto von ihr zeigen würdest, ich wäre wahrscheinlich nicht in der Lage zu sagen, ob sie das ist. Also Anja Karliczek, an den Namen kann ich mich aber noch erinnern. Das war auch eher so eine Minister-Simulation. Jedenfalls, also Internet vollkommen verkackt, ne? Die damit verbundenen Industrien vollkommen verkackt, ne? Dann aber gleichzeitig immer rumheulen, ja, warum hat denn Deutschland kein Google? Ja, so staatlich, also keine Investitionen in diese Gebiete, Bereiche. Dann hat man die Autoindustrie ja mit dem Verbrennungsmotor nicht irgendwie in die Wüste geschickt und gesagt, so Leute, weiß ich nicht, bis 2020 müsst ihr komplett auf EV elektrisch umgestellt haben. Nein, das machen jetzt auch die Chinesen. Dann hat man ja diese gesamte, also Computertechnologie, ich meine, Infineon hat ja mal RAM-Bausteine und alles hergestellt. Siemens hat mal Handys, Computer und alles irgendwie hergestellt. Ist auch alles irgendwie nach Südostasien gegangen. Wir können keine Chips herstellen, gar nichts. Und dann hier Solarenergie hat man künstlich kaputt gemacht. Windenergie hat man kaputt gemacht, wird jetzt auch in China gemacht. Ja, alle sämtliche Zukunftstechnologien, alles kaputt gemacht, alles gegen die Wand gefahren. Jeder Industrie gesagt, nein, ihr könnt weiter so Geld verdienen, wie es die letzten 1000 Jahre gemacht hat. Ihr braucht bloß keine Angst zu haben, dass es hier mal irgendwie zu einer Modernisierung kommt oder so. Ja, und dann kommt man aus China, die also knallhart einfach einen 5-Jahres-Plan nach dem anderen umsetzen, ja, die einfach knallhart sagen, wir machen hier Projekte um der Projekte willen, weil mit irgendwas müssen wir die Leute ja beschäftigen. Kommt man aus China zurück, in China, wo es auch ein ganz krasses, habe ich neulich erst einen sehr interessanten Artikel drüber gelesen, ein ganz krasses Elitenförderungsprogramm gibt im Sinne von, also Hochbegabtenförderung. Ja, da gibt es dann extra Klassen an den Schulen, wo dann irgendwie hochbegabte oder leistungsstarke Kinder dann halt Zeug machen, was jetzt eher unüblich ist für den normalen, sag ich mal, Schulunterricht. Viele der CEOs jetzt von den führenden, weiß ich nicht, Firmen hier mit Elektroautos und Robotik und so, die kommen aus solchen Programmen. Also, da kommt der Friedrich Merz also zurück aus China und sieht irgendwie die Früchte von 30 Jahren erfolgreicher Forschungs- und Industriepolitik. Und dann denkt er, es wäre mit der 40-Stunden-Woche getan. Dann denkt er, die Bundesrepublik Deutschland würde irgendwo wieder, weiß ich nicht, bei einer neuen Technologie Weltmarktführer werden, wenn wir uns alle ein bisschen mehr anstrengen. Als ob es daran scheitern würde. Dieser Typ hat erst letztes Jahr beziehungsweise vorletztes Jahr sehr erfolgreich die Wärmepumpe als Zukunftstechnologie in Deutschland verhindert. Dann, nachdem sich BlackRock auf einmal für Wärmepumpen interessiert hat, so geile Sätze rausgehauen wie, ja, also wir hätten schon viel mehr Wärmepumpen verbauen können, ne, also scheiß Heizungsgesetz, ja. Dann wichsen die sich jetzt irgendwie jede Woche einen darauf ab, dass das Heizungsgesetz abgeschafft
Robert Habecks Heizhammer.
Ja, ich denke... man muss einfach sagen, in diesen, meine Damen und Herren, mit der 40-Stunden-Woche und Work-Life-Balance, das wird nicht reichen. Da steckt einfach so wahnsinnig viel drin. Das ist echt der Hammer. Das ist echt der Hammer, was sich der Merz da erlaubt.
Ja, und weil wir noch nicht alles gesagt haben, jedenfalls noch nicht jeder alles gesagt haben, muss ich auch noch sagen, dass ist ja auch eine, es ist ja Victim Blaming. Es ist ja eine Umkehr der Verantwortlichkeit, dass aus der Spitzenpolitik heraus gesagt wird, nicht wir, sondern ihr müsst mal ordentlich reinhauen. Nun ist es, damit dazu, soll nicht zum Ausdruck gebracht werden, dass die Politik mal einfach liefern muss. Aber die Ansage, ihr Bengel, strengt euch nicht genug an, setzet euch einmal auf den Hosenboden, das will auch keiner hören, weil das auch
ihr mit eurer Lifestyle abwertend
ist. Das ist herabwürdigend für alle, von der viel zitierten Krankenschwester bis zum Facharbeiter, ist diese Unterstellung, es würden die Leute nicht genug arbeiten hier. Die Leute arbeiten eher zu viel oder viele arbeiten zu viel. Und ja, das geht so gar nicht.
Beziehungsweise viele Leute arbeiten auch extrem sinnlose Sachen, ne? Also
ja, das kommt aber das ist ja, die werden ja erhalten, diese Arbeitsplätze.
Ja,
das muss man ja erhalten. Ich meine, also wenn es nach Teilen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands gegangen wäre, würden ja auch deutlich mehr Leute morgens noch runter in den Stollen fahren.
In den
fahren.
Schacht schicken.
Unter Tage arbeiten. Ja, ich würde vorschlagen, das Ganze mit deinem kleinen Lapsus, den du vorhin sagtest, die 40-Tage-Woche abzubinden. Und ich glaube, die 40-Tage-Woche wäre eine Lösung, aber das kriegt ja auch Friedrich Merz
nicht hin. Ja, die 40-Tage-Woche, da wäre Friedrich Merz. Ja, also man bleibt sprachlos.
Friedrich Merz spricht sich für die 40-Tage-Woche aus. Das gefällt mir ganz gut.
Was sagen Sie dazu? Nein, aber das ist wirklich dieses. Eins muss ich noch sagen, das Schlimme ist, weil du ja vorhin auch noch schon mal sagtest, ich fürchte, der glaubt das. Und ich fürchte tatsächlich, dass der dann irgendwie so ganz rudimentäres Südostasien-Wissen hat. Und da und wahrscheinlich auch irgendwie so, ja, in Japan sind die ja auch immer so lange im Büro. Ne?
Ja, oder der hat abends da Licht brennen sehen oder sowas in Shanghai.
Genau. Und dass er also wirklich denkt, weil die so lange im Büro bleiben, haben die humanoide Roboter und wir nicht.
Ja, da so. Möchte ich tatsächlich Ricarda Lang zitieren. Ich finde eine total luzide Charakterisierung des Herrn Merz. Das Problem von Friedrich Merz ist nicht, dass er sagt, was er denkt, sondern dass er denkt, was er denkt.
Was er sagt, ja.
Nee, dass er denkt, was er denkt. Das finde ich eigentlich sehr schön. Ist ja auch okay. Also ich meine, für 70 und CDU das ganze Leben, Rechtsanwalt, Jurastudium, hat er sich ja ganz gut gehalten. Ist aber jetzt auch nicht so das, was man... Vielleicht nicht so das, was man braucht, wenn man nicht 70 ist, sondern zum Beispiel 25.
Und es ist auf jeden Fall, es lässt einen sprachlos zurück und deswegen wollte ich über diesen Kracher der Woche reden. An dieser Stelle noch der ganz kurze Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Genau, das ist auch, wenn ich jetzt Friedrich Merz wäre, würde ich auch irgendwas sagen zu 40 Stunden und so. Und bei allen Leuten, die diesen Podcast bereits unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Vielen, vielen lieben Dank. Reden wir weiter über ein anderes, sehr schönes Thema. Ich glaube es kaum, dass es hier steht. Hier steht Bienenhaltung auf dem Balkon. Ja. Wollen wir da wirklich drüber reden? Ganz kurz.
Ja, recht ganz kurz. Aus der Rubrik Der Rechtsstaat at Work und in Köln. Domstadt. Ist jetzt wahrscheinlich noch nicht rechtskräftig vom Landgericht Köln entschieden. Urteil vom 5. Februar. Oh, es hat ein bisschen gedauert. In der Justiz dauert es ein bisschen länger, bis die Sachen veröffentlicht werden. Unter dem Aktenzeichen 15S17 aus 25 wurde die Frage entschieden, was eigentlich möglich ist mit Bienen und ganz konkret die Frage, ob ein Ehepaar, das gleich mehrere Bienenvölker auf seinem Balkon gehalten hatte, das weiter tun durfte. Und Balkon, das war jetzt nicht der Balkon des Bauernhauses im Wald, sondern das war der Balkon eines großen Mehrfamilienhauses.
Ja.
Was würdest du sagen? Darf man da mehrere Bienenvölker halten, ohne dass die Wohnungseigentümergemeinschaft zustimmt?
Mein Judiz geht ganz, ganz knapp in Richtung, es könnte problematisch sein.
Zudem, und das hat wahrscheinlich den Honigstopf zum Überquellen gebracht, zudem brachten sie an ihrer Wohnungstür ein Schild an. Honig aus eigener Imkerei. Regelmäßig empfingen sie auch Besuch von Gleichgesinnten, um bei diesen Imkertreffen mit anderen ihrem Hobby zu frönen. Ich weiß nicht, ob sie dann ihre Bienen mitgebracht hatten.
Ja.
Das weiß man nicht. Einen ganz kleinen Teilerfolg konnten sie vor dem Landgericht Köln erzielen. Und zwar dürfen die Imkertreffen
weiterhin stattfinden.
Ohne Beteiligung der Bienen weiterhin stattfinden in der Wohnung. Das sei noch keine gewerbsmäßige Nutzung einer Wohnung. Imkertreffpunkt abhalten, das geht. Kann man sich also merken, Bienenvölker auf dem Balkon im Mehrfamilienhaus geht nicht. Imkertreffen, eine gewisse Regelmäßigkeit darf aber nicht überhand nehmen, das geht. Das Ganze also vor allem geregelt im oder gestützt diese Entscheidung auf zentrale Vorschriften des WEG, des Wohnungseigentumsgesetzes, und natürlich auf Paragraph 1004 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, klar, ne? Unterlassungsanspruch. Ja, das hat mich wieder...
Ich hatte aber gedacht, dass ist denn im BGB das nicht auch mit den Bienen geregelt irgendwo?
Ja, aber nicht mit den Mehrfamilienhäusern und den Balkonen.
Ja, das nee, steht aber da es hätte so ja sein drin. Können, dass da...
Ich glaube, dass dieses Bienenrecht ist abgeschafft inzwischen. Also ist, oder aus dem BGB, das weiß ich gar nicht genau. Das ist
nee,
so, das
also hier Gesetz im Internet.
Einzug in eine fremde Bienenwohnung und sowas.
Ja, 964 ist ein Bienenschwarm in eine fremde besetzte Bienenwohnung eingezogen. Ja. So erstrecken sich das Eigentum und die sonstigen Rechte an den Bienen, mit denen die Wohnung besetzt war, auf den eingezogenen Schwarm, das Eigentum und die sonstigen Rechte an dem eingezogenen Schwarme erlöschen. Ja,
ja,
das
also
ist
mein,
quasi eine Dereliktion.
Genau. Und da hat die wahrscheinlich Angst, dass der Bienenschwarm in die Eigentumswohnung nebenan einzieht. Man weiß es nicht. Jedenfalls ja. War da ganz schön was los.
Ja.
Weiß nicht, ob diese Bieneneltern weiterkämpfen oder nicht. Aber ich wollte nicht, dass das so einfach, ja, so unbeachtet bleibt, diese Entscheidung. LTO berichtet. Legal ja. Times Online
also,
berichtet.
Ich muss sagen, ich wusste ja, dass es im BGB diese Bienenparagraphen gibt, aber jetzt, wo ich sie zum ersten Mal lese, muss ich sagen, ja, schade, dass das nicht im ersten Semester drankommt. Ne? Zieht ein Bienenschwarm aus, so wird er herrenlos, wenn nicht der Eigentümer ihn unverzüglich verfolgt oder wenn der Eigentümer die Verfolgung aufgibt. Das ist nicht schlecht. Also der Bienenschwarm wird herrenlos, das heißt, man kann ihn dann finden. Ja, das ist, nee, man kann ihn dann nicht, nein, man kann ihn nicht finden, weil die, man kann ja nur Sachen finden, die nicht herrenlos sind. Also man kann sie dann an sich nehmen, den Bienenschwarm. Das ist ja Wahnsinn.
Den kannst also du in deiner eigenen Bienenwohnung einziehen lassen.
Ja.
Das war wohl ja. So, dass, ja, im ganz späten 19. Jahrhundert, bevor dann am 1. Januar 1900 das Bürgerliche Gesetzbuch in Kraft trat, da hatte die Bienenlobby wohl ein noch besseres Standing als heute.
Ja.
Und die Biene als solche war auch von größerer Bedeutung für die deutsche Volkswirtschaft, als sie das heute ist. Das ist ja ein bisschen
man muss
in den Hintergrund
halt
getreten.
Man muss halt auch einfach mal so fleißig sein wie die Biene, dann geht das auch.
Ja, 40 Stunden in der Woche.
40 Tage in der Woche.
Das Bienenprinzip. Ja.
Das Bienenprinzip. Ja, und also das mit den Bienen finde ich schon, also finde ich sehr beachtlich, dass das alles im BGB geregelt ist. Ich hatte gestern erst ein Buch in der Hand, das fand ich auch sehr bemerkenswert. Und zwar gibt es also von den Beratungen dieser BGB-Kommission und dann auch des Ausschusses da, der dann das BGB beschlossen hat, da gibt es also die Protokolle, ja. Alles schön aufgeschrieben und noch in mehreren Bänden, die sehr dick sind, ausgedruckt. Da kannst du dir dann also zu jedem BGB-Paragraphen die Entstehungsgeschichte quasi angucken. Also wer hat da was gefordert, in welcher Fassung hat da wer was gefordert? Und da muss ich doch sagen, das ist doch schon mal sehr, sehr interessant. Vielleicht das nächste Mal, wenn ich das Buch in der Hand habe, werde ich mir da die Paragraphen 960 fortfolgende mal anschauen.
Ja, das,
um mal
das
zu
ist
klären,
immer,
wie das ist mit
das,
den
das
Bienen.
Das schafft eine ganz andere Sicht auf die Welt. Ich erinnere mich, dass mir während meiner juristischen Ausbildung auch mal das Bundeskleingartengesetz über den Weg gelaufen ist. Und da werden natürlich alle gleich sagen, Bundeskleingartengesetz, sind Kleingärten denn nicht Ländersache? Ja, es gibt auch die Kleingartengesetze der Länder. Und das Bundeskleingartengesetz beginnt mit der Definition, ein Kleingarten soll nicht größer als 400 Quadratmeter sein. Also da sind auch einige ganz nette Fundstellen drin.
Wir
wollen uns
gut,
nicht zu sehr aufhalten an den
Bienenproblematik
des Bienenrechts und seiner Anwendung in der Gegenwart.
Wobei ich fairerweise sagen muss, das Einzige, was ja an diesem
Bienenrecht bricht skurril, Wohnungseigentumsrecht nicht, ja, kann man auslernen. Das ist der Merksatz. Damit bestehst du das Examen locker.
Locker. Nee, ich muss wirklich sagen, das Skurrile war, ist an diesem Bienen, jetzt klinge ich wieder wie so ein alter Opa, aber das Skurrile an diesem Bienenfall ist ja, dass man sich manchmal fragt, was sich einige Leute so denken, ne?
Schöne Frage.
Normalerweise würde ja der Anstand gebieten, dass man sagt, ach, wie gerne wäre ich Imker mehrerer oder Besitzer mehrerer Bienenvölker, allein ich kann es auf meinem kleinen innerstädtischen Balkon in einem Mehrfamilienhaus nicht tun, ja? Und was bei mir eine Konträrfaszination, eine sehr extreme Konträrfaszination auslöst, sind dann eben die 1% der Leute oder vielleicht sogar mehr, die sich dann sagen, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Und sich dann halt einfach, weiß ich nicht, 5 Bienenvölker auf den Balkon stellen und dann aus ihrer Wohnung noch irgendwie so einen halben Gewerbebetrieb machen und dann halt irgendwie sagen, wie, das stört jetzt unsere Nachbarn? Das kann ich mir da überhaupt nicht vorstellen.
Ich glaube, als sie das Schild an die Tür genagelt haben, da war Ende. Da haben sie jetzt die Kölschen gesagt, offen. Macke-Junge.
Ne, ich wollte gerade sagen, der Rheinländer, der ist ja eigentlich sehr tolerant.
Jedes lange Jod.
Man muss ja Jörne können, ne? Aber hier irgendwann noch, ist noch. Auch mal vorbei. Und das muss ich sagen, das ist wie gesagt das, was mich an diesem Fall am wirklich meisten fasziniert. Wie da, so weiß ich nicht, es gibt doch irgendwie beim Kafka dieses, eines Tages wachte er auf und stellte irgendwie fest, dass er ein Käfer ist oder so, ja. Und dann weiß ich nicht, eines Tages traf Familie Müller-Lüdenscheid die Entscheidung. Kaufte
sie sich ein paar Bienenvölker.
Auf ihrem Balkon 50 Bienenvölker anzusiedeln.
Ja, es gibt, können wir vielleicht auch mal eine ganze Sendung drüber machen. Es gibt einige Entscheidungen über das Halten von weil es hat auch fast ein Seminar oder gar Promotionsthema über das Halten exotischer Tiere in deutschen Wohnungen.
Ja.
So ein Alligator in der Badewanne, das ist echt gar nichts.
Da rennst du jetzt bei mir aber offene Türen ein, weil das
ist. My name is Ralph and I bought a giraffe.
Das ist tatsächlich sehr faszinierend. Das ist so dieses, wie hieß dieser Typ da nochmal, Joe Exotic oder so, mit den Tigern in den USA. Das ist das so des kleinen Mannes, ne? Kein Tiger, aber vielleicht so eine Königskobra oder halt irgend so ein extrem giftiges Tier. Ja, schön. Ja, also, das war noch ein sehr erheißender Ausflug in die Abgründe des deutschen Bienenhaltungs- und Wohneigentumsrechts. Jetzt habe ich noch ein wirklich sehr schönes, weil auch geradezu sehr populistisches Thema. Ich habe in der letzten Woche nicht schlecht gestaunt, aber mir leuchtete auch sofort ein, dass es stimmen musste. Bei manchen Schlagzeilen fragt man sich, ach komm, da haben die doch irgendwas falsch gelesen oder falsch interpretiert. Bei dieser Schlagzeile war mir sofort klar, sie ist wahr. Und zwar hat die Tagesschau darüber berichtet, dass in Deutschland sage und schreibe noch 1 Million oder sogar über 1 Million Strafverfahren offen sind. Was bedeutet das? Das bedeutet genau das, wonach es klingt. In Deutschland sind 1 Million oder mehr Strafverfahren anhängig, wie die Fachperson, glaube ich, sagt. Das heißt, die müssten mal irgendwie, da müsste mal das Verfahren gemacht werden, da müsste mal eine Entscheidung getroffen werden, aber ist nicht. Und da hatte ich mir gedacht, könnte ich die klassische Frage stellen, die ich auch heute schon mal gestellt habe. Ulrich, was macht das mit dir?
Ja, ich beantworte erstmal so, was es nicht macht, das überrascht mich nicht. Und da muss man sich ein bisschen zuordnen, was man dazu sagen kann.
Ich fand, ohne sich strafbar zu machen oder was?
da kann man sehen, wenn man so viel dazu sagen kann. Und fangen wir doch erstmal doch im sehr Globalen an, fangen wir mal im Globalen an, wenn immer etwas Schreckliches passiert, wird die Forderung nach dem Allheilmittel, der 40-Stunden-Woche der Rechtspolitik sozusagen, ja, nach den härteren Strafen
härtere Strafen, längere Strafen.
Wir haben
Strafen.
Uns härtere Strafen oder früher, das berühmte, wenn man bei der CDU ist, Strafmündigkeitsalter herabsetzen. Das ist immer die erste Forderung. Ab vor der Geburt, genau. Auch, ja, und ab vor der Geburt oder noch vorher. Und dann, ja, das ist eigentlich schon der Punkt, denn wo man sagt, ja, das ist ja eigentlich egal, wie hoch die Strafe für das Delikt ist, dessen Begehung sowieso nicht verfolgt wird.
Also, ja. Also, ja, das steht auch in dem Artikel drin. Also das heißt, dass quasi so kleinere und mittlere Delikte quasi gar nicht mehr verfolgt werden. Da kann ich ja aus eigener Erfahrung sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das in diesem Podcast angesprochen hatte oder nur auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Ich hatte im letzten Jahr ja eine äußerst interessante Erfahrung mit einem Betrüger auf der Plattform eBay Kleinanzeigen gemacht, und da ging es dann auch so hin und her, obwohl die Fakten klar waren und man da also mal zumindest hätte versuchen können, ein Verfahren also anzustrengen, habe ich 2 Einstellungsbescheide gekriegt, und das fand ich doch schon sehr bemerkenswert, weil also erstmal wurde das erste Verfahren eingestellt, und zwar wegen das war 172 oder war das 152 Einstellung wegen kein dringender Tatverdacht? Kein dringender Tatverdacht.
172.2.
Ja, und dann gibt's ja noch die Einstellung gegen den Täter wird noch wegen was anderem ermittelt. So, ich glaube 154 ist das oder so.
Korrekt.
SCPO. Und da habe ich 2 Einstellungsbescheide gekriegt. Also erst hat man es eingestellt, dann hat man es mit einem anderen Verfahren verbunden. Da hatte ich auch mit der Staatsanwältin telefoniert, die gesagt hat, ja, nö, also das wird auf keinen Fall eingestellt, bla bla bla. Und 2 Wochen später habe ich dann wieder einen Einstellungsbeschluss bekommen, wo ich mich echt so gefragt habe, ja, schreib doch mal einfach einen Strafbefehl und guck doch mal einfach, was passiert, ja. Aber auch das scheint nicht möglich zu sein. Und ja, also es wundert mich auch null, dass da 1 Million oder noch mehr Verfahren offen sind. Es wundert mich auch null, dass anscheinend für kleinere und mittlere Kriminalität auch gar nicht mehr quasi bestraft wird, weil sind halt nicht die Kapazitäten da, wird zumindest behauptet. Ja, mich lässt das so ein bisschen ratlos zurück. Wie nimmst du das denn in deiner praktischen Arbeit wahr?
Ja, ich kann ja sagen, meine Perspektive ist ja an verschiedenen Stellen anders, ist aber führt zu gleichartiger Empörung. Wir sagen immer, hahaha, scherzhaft, dass die Staatsanwaltschaften, Steuerfahndungen und Polizeibehörden und PolizeibeamtInnen sozusagen ja unser Außendienst sind, weil die beschaffen uns ja
die
überhaupt
schaffen
erst.
Die schaffen euch die Mandanten.
Die machen ja aus einem unattraktiven Mann einen attraktiven Straftäter für uns. Und das sehen wir natürlich aus anderen Gründen mit erheblicher Frustration, dass die Strafverfolgung, dass die defizitär ist. Und wir sehen es einmal darin und zum anderen auch, dass es ja doch in vielen Fällen für alle Beteiligten attraktiver ist, mit einem sehr qualifizierten Gegner oder einer sehr qualifizierten Gegnerin um die Sache zu ringen, als mit jemandem, der überhaupt keine Zeit hat, sich das anzugucken und damit irgendwas dann macht. Und ja, das ist sehr misslich. Also die Qualität
also
der Leistung, ich wünsche mir natürlich einen starken Rechtsstaat und auch.
Du wünschst dir Gegner und keine Opfer.
So ist es. Und auch eine, ja, die machen sich ja selber zu Opfern. Das ist auch so eine, das ist noch ein weiterer Aspekt. Dann kommen wir gleich drauf. Also, jedenfalls eine starke Strafjustiz ist einfach sehr, sehr wünschenswert, weil es ist für alle besser. Hm?
Ja, hast du dir, und da, das ist, weiß ich nicht, das ist eine Frage, da weiß ich nicht, ob du die überhaupt beantworten kannst, aber hast du dir schon mal beim einen oder anderen Mandanten, den du rausgehauen hast, gedacht, boah, wenn ich die Staatsanwältin, wenn ich der Staatsanwalt gewesen wäre, dann säß der jetzt im Knast? Oder denkt man sich sowas nicht als Strafverteidiger?
Nee, ich denke nicht, wenn ich die Anklage vertreten hätte, das denke ich nicht. Aber was man ganz häufig denkt, ist, hat aber ganz schön Glück gehabt. Und ja, es gibt eben auch das Glück, das ist sozusagen ein kostenloser Rechtsrat, wenn man schwerere, vor allem Wirtschaftsstraftaten begehen möchte, dann ist Berlin ein guter Ort dafür, weil da gibt's entweder gar nichts oder weniger auf die Finger, ja, als in vielen anderen Regionen.
Köstlicher der Scherz,
Republik.
Ulrich.
Und ist kein Scherz. Ist, also hat eine gewisse.
Ich sag das, Ulrich.
Wahrheit,
ich sag das aus anderen. Ich sag das aus anderen Gründen. Ja, aber gut, und wenn du das so sagen möchtest, sag das.
Ja, und ja, das ist dieser Punkt. Und dann, wir hatten das ja vorhin schon mal angesprochen im Zusammenhang, ja, mit Herrn Kollegen Merz, der also dann irgendwie nur ein Mittel kennt, also, und das ist irgendwie, ja, nur ein Mittel kennt.
Die 40-Tage-Woche.
Die 40-Tage-Woche, genau. Und hier jetzt neue Stellen, ne? Mehr Knete, mehr, genau, Stellen für die Justiz.
Ja.
Ja.
Klingt erstmal gut, aber.
Also, Fachkräftemangel, gibt es da so super viele Juristen und Juristinnen, die da rumlaufen, die man einfach mit einem Beamtengehalt dann in die Justiz kriegt, auch wenn da irgendwie der Putz von der Decke rieselt? Antwort: Nein. Und das ist der eine Aspekt. Und der andere ist, dass es doch auch andere Änderungen als die rein quantitativen geben muss, dass man sich nicht anguckt, ey, arbeitet mehr oder mehr Leute arbeiten genauso wenig wie jetzt, sondern dass man vielleicht einmal strukturelle Veränderungen schafft. Und das ist aber auch der Deutsche Richterbund mit dem Herrn Rebehn und Konsorten, muss man da wirklich sagen, denen eigentlich nur einfällt, ja, wir müssen den Job attraktiver machen, sprich mehr Knete für die Richterinnen und Richter und mehr davon einstellen, dann wird das schon. Und ansonsten aber genauso weitermachen wie bisher am allerbesten. Und das sind ja, also es liegt mir sehr, sehr fern, da so allgemeines Richterbashing zu betreiben. Mache ich aber trotzdem.
Aber.
Nee, mache ich nicht. aber, also ich bin der Letzte, ist auch so eine schöne Redewendung, ich bin der Letzte, ja, der kein Verständnis für hat. Quatsch, ich bin der Erste, der kein Verständnis für hat. Also es gibt natürlich auch schon sehr beachtliche, wie soll man das nennen, also sehr beachtlichen Umgang mit Zeit teilweise in der Justiz und einen sehr beachtlichen Umgang mit zum Beispiel Krankheitstagen, mit Elternzeit, mit Urlaubstagen, mit Abwesenheiten, und das ist schon eine recht, kann man sich recht komfortabel gestalten, ohne allzu viel Arbeit machen zu müssen, diesen Job. Wie viele das machen, weiß ja auch keiner, weil es keine anständigen, ja, Statistiken da gibt.
Ja.
Und es ist auch das, was man immer und immer wieder hört, ist, dass die Philosophie und die Selbstrechtfertigung in Richterschaft und auf Seiten von Staatsanwaltschaften, da gibt's so Syllogismen, und Schritt eins erstmal, ja, wir verdienen ja viel weniger als in der freien Wirtschaft. Und dann, ja, geht die Kaskade los, da werde ich doch wohl noch mal zur Kur fahren dürfen für 5 Wochen. Oder es ist zu unmöglichsten Zeiten sind da Leute im Urlaub. Ja. Und ja, es gibt auch kaum einen Beruf, bei dem man so, was ja auch ganz schön ist, und es sei ihnen ja allen gegönnt, aber bei dem man auch so ohne jegliche Karriereschäden einfach mal 3 Jahre rausgehen kann. Und
ja.
Ja, müsste man sich vielleicht mal überlegen. Eine ganz einfache Sache wäre, die Richterschaft vorübergehend oder zu öffnen für andere Leute, die dasselbe studiert haben. Man hält ja in Deutschland an diesem Einheitsjuristen, am berühmten Volljuristen fest, dass also
ja, das ist auch extrem wichtig.
Danach ja. Alles kann, hat man nun mal
ja,
jetzt.
Das ist,
dann sollte man das
ist,
doch vielleicht ja. auch nutzen, dass man da, kann man ja die ausgebrannten Anwälte, ne, wenn die 20 Jahre gearbeitet haben, kann man die doch noch schön 10 Jahre als Richter und Richterinnen einsetzen. Geht nicht, ne? Und geht aus Gründen nicht, weil da müssten die sich ganz schön auf den Hosenboden setzen, wenn da plötzlich mal Leute kämen, die vielleicht eine etwas andere Vorstellung von Geschwindigkeit haben und die nicht sagen, ne, kann ich heute nicht, geht der Computer.
Ja, da
ich hatte in der letzten
geht's,
Woche.
Da gehst du dann als Netzbeschmutzer.
In der letzten Woche, oder in dieser Woche war das da, das ist eine Hauptverhandlung gescheitert, weil es nicht gelang, auf den immerhin seit Beginn dieses Jahres im Gerichtssaal installierten großen Monitor zu projizieren vom Richtertisch aus, damit es alle in Augenschein nehmen konnten. Dann war der Typ von der IT-Stelle da und der hat da drauf rumgeklickt hat, an dessen IT-Kenntnisse ziemlich genau auf dem Niveau von meinen. Und ja, das ist halt, das ist total verquast da in großen Teilen. Und das ist natürlich auch ein Grund. Und ja, und dann kommen die mit ihrer 40, da regeln wir alles über die 40-Tage-Woche. Nein, das regelt man nicht über die 40-Tage-Woche, die berühmte, sondern das regelt man, indem man sich da mal ein paar qualifizierte Gedanken macht.
Ja.
So.
Ja. Das ist, ja, was soll man dazu sagen? Ich find's halt deswegen schade, oder was heißt deswegen schade? Ich find's halt deswegen krass, weil mich das, also diese Erfahrung letztes Jahr wirklich ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, weil man muss dazu sagen, dieser Kleinanzeigenbetrüger hat sich jetzt nicht so clever angestellt, weswegen ich es dem gerade sehr erfolgreich zivilrechtlich besorge. Aber sagen wir mal so, wenn man sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte, ja, hätte man das also, glaube ich, so aufbauen können, dass man keine Post von der Staatsanwaltschaft kriegt. Und ich habe mir so gedacht, ein Modell scheint ja zu sein, ich weiß nicht, wie du das siehst, Ulrich, ein Modell scheint ja zu sein, man macht so eine etwas größere Schweinerei, auf die es vielleicht dann auch, weiß ich nicht, bis zu so und so vielen Jahren gibt, ja. Aber stellt sich da auch halbwegs clever an, damit die einen jetzt also nicht sofort verurteilen können. Also wäre jetzt schlecht, sag ich mal, mit der gezogenen Waffe an der Tankstelle 5 Leute zu erschießen oder so. Aber du machst also irgendwas halbwegs Kompliziertes, was aber ordentlich bestraft wird und ziehst dann, während sich das so total in die Länge zieht mit diesem Verfahren, so lauter Kleinscheiß ab, damit der ganze Kleinscheiß eingestellt wird mit, ja, gibt ja ein größeres Verfahren, dann wird irgendwann das größere Verfahren eingestellt, weil, weiß ich nicht, Elternzeit, keine Lust, ist alles so schwierig. Die ganzen kleinen Sachen, die eingestellt worden sind wegen dem großen Verfahren, werden natürlich nicht nochmal aufgemacht, obwohl das da drinnen steht. Ja, ich kann das jederzeit wieder aufmachen. Ja, alles klar.
Das ist also der weitere Tipp.
Ja.
Außer, dass man größere Wirtschaftsstraftaten am besten in Berlin begeht, dass dann der Tipp, dass man da sich mal die 154 fortfolgende anschaut und sich da ein System zurecht designt, mit dem man dann bestimmte Straftaten straflos wird begehen können. Ja, es ist schon ein bisschen sehr ausgeklügelt. Und in der Theorie soll dem entgegenwirken, dass auch die teileingestellten Verfahren, also zum Beispiel nach diesem Paragraphen 154, das ist so diese Regelung, die sagt, okay, das eine fällt gegenüber dem anderen, was du da gemacht hast, nicht so richtig ins Gewicht, dass man das aber trotzdem noch bei der Strafzumessung auch berücksichtigen kann. Ja, auch wenn das Verfahren eingestellt ist im Hinblick auf das andere, wo es noch mehr auf die Finger gibt, dann kann man in dem, wo es noch mehr auf die Finger gibt, noch ein bisschen mehr auf die Finger geben, aus dem Gesichtspunkt heraus, dass das andere ja eingestellt worden ist. Also ja, und du kannst es auch nicht so, kannst es nicht so steuern. Und die Leute, die sich dieses System, das du gerade beschrieben hast, ausdenken würden, sind eigentlich auch schon auf einem Niveau, dass sie nicht gleichzeitig Straftaten begehen. Ja, das,
ja,
also,
du meinst,
wobei im Wirtschaftsstrafrecht ist es vielleicht ja, schon so. Ja, also es gibt aber ganz sicherlich diejenigen, die sich auf eine, die sich ausrechnen, wie viel Knete sie mit einem kriminellen Geschäftsmodell eigentlich machen müssen, damit sich dann die Knastzeit lohnt. Ja, wenn du sagst, okay, ich rechne meine Arbeitskraft mit 500.000 Euro im Jahr an, dann musst du natürlich schon, musst du wissen, ne? Und dass du, wenn du 5 Jahre Knast hast, musst du wenigstens 2,5 Millionen bei der Tat generieren und die dann auch irgendwie sichern, was nicht so ganz einfach ist. Aber wie gesagt, ja. Empfehlung Nummer 1, do it in Berlin, ne?
Ja, die Empfehlung Nummer 1 wäre natürlich, es nicht zu tun. Wir empfehlen hier natürlich, keine Straftaten zu begehen, und wenn, haben wir es nicht empfohlen. Ja, aber also, gut, wir haben es, glaube ich, jetzt von vielen Seiten beleuchtet. Du hast sehr eindrücklich deine Frustration aus der Justiz beziehungsweise an der Schnittstelle der Justiz geschildert. Ich habe als einfacher Mann von der Straße mein Unverständnis zum Ausdruck gebracht und meine Frustration. Und man bleibt ratlos zurück, weil das Einzige, was halt Friedrich Merz da auch wieder einfallen würde, wäre wahrscheinlich den Richterinnen und Richtern zuzurufen, ja, also mach doch einfach die 40-Tage-Woche. Wobei ich so die Vorstellung, Jens Spahn fährt nach Mexiko, um mexikanische StaatsanwältInnen anzuwerben, um dann hier Kleinkriminelle zu verfolgen, das stelle ich mir doch lustig vor. Wobei, das wäre tatsächlich mal interessant, weil ich sag mal so, in Italien, also es gibt ja auch Länder, in denen gibt's also richtige Schwerstkriminalität, wie zum Beispiel jetzt Italien mit der Mafia. Und die sind da natürlich dann da bei der Staatsanwaltschaft und so anders drauf. Also so habe ich sie zumindest erlebt, als ich mal mit dem Innenausschuss in Rom war. Und das wäre natürlich tatsächlich mal interessant, so einen italienischen Staatsanwalt, der normalerweise nur so knallhartes Mafia-Zeug macht, mal irgendwie eine Woche oder einen Monat in eine deutsche Staatsanwaltschaft zu packen und zu gucken, wie der das so erlebt und was für Verbesserungsvorschläge er danach hätte.
Ja. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist schon ein bisschen traurig.
Ja, es wäre halt schön, wenn es irgendjemanden gäbe, wo man das Gefühl hätte, da gibt es ein bisschen noch einen visionäreren Vorschlag als stellen wir noch 10.000 Leute ein. Weil das Problem ist ja dann auch immer, das war zum Beispiel in Berlin bei den Lehrkräften so. Da haben die gesagt, ja, wir brauchen 2.000 neue Lehrkräfte. Dann hat man 2.000 neue Lehrkräfte eingestellt und dann hattest du original bei diesen 2.000 neuen Lehrkräften einen genauso hohen Krankenstand wie bei den anderen davor, ja. Das heißt, du hattest irgendwie immer, weiß ich nicht, 11% waren immer krank, ja, so. Und das heißt, wenn du ein scheiß System hast, produziert das auch, ja, scheiß Situationen für alle Beteiligten und dann kriegst du die Sachen auch nicht gelöst. Ja, das tragisch, ist auch ein bisschen tragisch, dass wir da jetzt keinen tollen Vorschlag oder keine schöne Idee haben, was man da genau machen könnte, und lassen die HörerInnen damit alleine ein bisschen zurück. Aber die Frage wäre, so bis zum Schluss als Überstreuer, hast du noch Nerv, noch ganz kurz über den Iran reden oder eher nicht?
Ich finde, wir bringen die Souveränität auf, uns nicht als Nahost-Experten zu betätigen. Nahost und Arabien-Experten, Arabien und Arabo-Perser. Arabien. Und vielleicht nur zu sagen, schade ums Aktiendepot. Nee.
Und ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber ja, kann sein. Schade ums Aktiendepot.
So verheerend ist auch nicht. Aber ja, also ich habe dazu, ich bin da immer noch ein bisschen sprachlos und habe dazu nicht viel zu sagen.
Ja, was ich so, also das Einzige, was ich dazu sagen würde, und da
okay,
macht man
dann
sich,
sag
also
es,
glaube ich,
sag
dann, da macht man sich, glaube ich, nicht zum Nahost-Experten, sondern also zwei Sachen fand ich lustig. Eine Sache fand ich lustig, das wurde auch von einem Ukrainer getwittert, den US-amerikanischen, also da irgendwelchen Militärs, ist dann auf einmal aufgefallen, dass diese iranischen Shahed oder Shahed, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Drohnen, also diese Kamikaze-Drohnen, die würden ihnen ja schon so ein bisschen Probleme bereiten, ne?
Ja.
Und da war ey, so ein Ukrainer irgendwie getwittert, weiß ich nicht, und all of Ukraine, und dann halt, weiß ich nicht, so ein Bild von, ich glaube, Eddie Murphy und Wesley Snipes in irgendeinem Film, wo die mal zusammengespielt haben, wo die so total so gucken. Also das war so dieses so ein You Don't Say Moment. Ne? Also weil sich die Ukrainer da mit seit 4 Jahren zutage mit diesen Drohnen und auf einmal fällt den Amerikanern auf, ist ja gar nicht so cool, wenn man mit diesen Seildrohnen beschossen wird. Ne? So eine Beobachtung. Zweite Beobachtung. Was ich schon sehr beeindruckend fand, ist, also wie schnell die dann doch in der Lage waren, im Grunde genommen die gesamte Führung des Iran mit doch sehr präzisen Schlägen einfach auszulöschen. Und gleichzeitig muss man sagen, dass die Iraner auch, also das war so ein bisschen auch Slapstick, ne? Weil was haben sie gemacht? Sie haben den Ayatollah Khamenei, da haben sie also seine Residenz beschossen und dem Erdboden gleich gemacht. Und da denkst du dir ja so als normal denkender Mensch, der war ja da nicht in dem Haus, ne? So, aber der war anscheinend in dem Haus, ne? Da hat Stephen Colbert in der Late Show auch so Witze drüber gemacht, so nach dem Motto, da hast du dann da so einen 83-jährigen Mann sitzen, der so sagt, ne, ich gehe jetzt hier nicht aus dem Haus. Ja?
Ich lasse mir doch nicht von jedem kleinen Staat vorschreiben, ja, was ich nachmittags mache.
Ich lasse doch von denen nicht sagen, wo ich jetzt heute Abend schlafe. So,
der
kann
war
man
ja,
sich
das,
richtig
das
gut vorstellen.
Nicht die große Änderung, ja. Der war ja übrigens 87. Ne? Also,
ach so, 87. Ja, da hat der Colbert, auch gesagt, ja, warum,
also
hat man,
Ende
warum
86,
musste man da jetzt,
so, ja.
warum musste man da jetzt einen Militärschlag machen? Warum konnte man da nicht einfach noch 3 Wochen warten, bis die natürliche Lebenserwartung ihr Übriges getan,
nee,
hätte.
Der war zäh gewesen.
Der war das gute iranische Essen. Und dann auf jeden Fall, was also wirklich Slapstick war.
Ja, und
war,
kein Alkohol. Das kann man
kein
nur
Alkohol,
sagen.
Stimmt. Haram, ja. Die, dann, was also wirklich Slapstick war, ist, dass es also auch im Iran natürlich dann da irgendwie eine Verfassung gibt, beziehungsweise ein Reglement, nachdem dann da irgendwie der neue Ayatollah irgendwie gewählt wird. Und dann gibt's da so einen Rat mit Geistlichen. Also ich glaube, zur Hälfte mit Geistlichen besetzt und zur Hälfte mit JuristInnen. Jetzt hätte ich fast JuristInnen gesagt, aber mit Juristen, die irgendwie vom Parlament irgendwie bestimmt werden oder vom Justizministerium. Der Justizministerium ist aber, also auf gut Deutsch, es ist jetzt nicht eine große Überraschung, wer dann da am Ende gewählt wird. Aber die haben sich gedacht, ey, wisst ihr was? Jetzt ist der Ayatollah da mit so einem Präzisionsschlag in seiner Residenz ermordet worden oder getötet worden, je nachdem, wie man das jetzt völkerrechtlich sieht. Wisst ihr, was eine total gute Idee wäre? Wenn wir uns alle an einem Ort versammeln würden, um den neuen Ayatollah zu wählen. So, die USA, die also wirklich anscheinend das gesamte iranische Regime durchdrungen haben, entweder weil sie die alle abhören oder weil sie da irgendwelche Spione vor Ort haben, ja. Die USA also, ey, cool, die versammeln sich ja alle an einem Ort. Wie wär's, wenn wir da mal ein paar Bomben draufwerfen? So, bums, alle tot. Und dann haben die, das scheint auch zu stimmen, die haben also nicht nur jetzt quasi die erste Reihe der iranischen Führung eliminiert, sondern auch die zweite und dritte Reihe und auch alle Gremien, die dazu in der Lage gewesen wären, sag ich mal, verfassungsgemäß noch irgendwie irgendwas Neues zu wählen. Und also ich könnte mir gut vorstellen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika für Russland solche Pläne auch in der Schublade zumindest haben. Und das finde ich das Bemerkenswerte an der Stelle, dass man also in der Lage ist, ein Land wie den Iran innerhalb von einer Woche komplett, zumindest politisch, führungsmäßig zu enthaupten. Natürlich in einer Art und Weise, die, das ist so geil, als Friedrich Merz im Oval Office war. Und da hatte Trump diesen Gedanken anscheinend zum ersten Mal, wo ihm irgendwie so klar wurde, na ja, stimmt, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, wenn wir also da jetzt irgendwie jetzt haben wir den Führer da getötet, und das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass in 4-5 Jahren einer drankommt, der genauso schlimm ist oder schlimmer. Dass wir dann da in 4-5 Jahren sagen, der ist ja genauso schlimm. Das war so, da ist ihm wohl irgendwie zum ersten Mal aufgefallen, dass sie so nicht wirklich sich überlegt haben, was sie da eigentlich machen. Sie hatten sich auch nicht überlegt, was sie mit den ganzen US-Amerikanern im nahen Mittleren Osten irgendwie machen sollen. Da haben die Botschaften dann auch nur getwittert, ja, also sie sollten doch bitte alle das Land verlassen, aber es wäre natürlich sehr schwierig jetzt aufgrund der Lage, das Land zu verlassen. Also nicht nur den Iran, sondern auch hier Vereinigte Arabische Emirate und was da jetzt alles bombardiert wird. Und dann haben die da original so coole Ratschläge gegeben, wie ja, man könne ja versuchen, sich bis zur Grenze nach Ägypten durchzuschlagen. Und dann irgendwie, weiß ich, mit dem Bus oder so, ja. Also vollkommen absurd. Also alles irgendwie gemacht, ohne da so richtig drüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet. Trump redet die ganze Zeit von Krieg. Alle anderen MAGA-Leute sind sehr bemüht. Das hatte dann tatsächlich dann auch so putinsche Züge, das irgendwie als militärische Spezialoperation zu bezeichnen oder so. Also es ist schon alles irgendwie sehr absurd. Und was leidet darunter? Das internationale Recht, das Völkerrecht. Eigentlich gibt's ja Verfahren mit den Ländern, die sich wie der Iran außerhalb, sag ich mal, des Völkerrechts begeben, mit denen umzugehen. Da haben die Vereinten Nationen allerdings so ein bisschen versagt, ne? Und ja, ist alles sehr schwierig. Ist alles sehr schwierig.
Ja, das ist, dieses Mal hat jedenfalls aber Friedrich Merz nicht gesagt, schön, dass sie die Drecksarbeit für uns machen. Er hat ein bisschen dazugelernt und sich nicht so direkt geäußert. Und
wann hat er das denn mal gesagt?
Das hat er beim letzten Angriff Israels auf den Iran gesagt. Machen wir uns doch nichts vor. Wir sind doch froh, dass sie die Drecksarbeit für uns machen.
Ja. Also, ja, man bleibt ein bisschen sprachlos zurück. Ein bisschen ratlos zurück. Aber so ist es halt. Wir leben in spannenden Zeiten.
Die Israelis machten die Drecksarbeit für die westlichen Verbündeten. Das hat ihm damals Kritik eingebracht, diese Äußerung.
Habe im Juni letzten Jahres. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, das weiß ich nicht. Ja, wenn die Bundeswehr.
Er war noch in der Probezeit.
Wenn die Bundeswehr, ich sag mal so, wenn die Bundeswehr hier Life-Work-Balance, 4-Tage-Woche, ja, also wenn die Bundeswehr ein bisschen mehr arbeiten würde.
Könnten die das auch?
Ja, dann könnten die das auch. Aber so kriegen wir das nicht hin. Ja.
Ja, das ist ungefähr auch eine schöne Analogie zu sagen. Also, da muss man Bundeswehr auch nur ein bisschen Arbeitszeit erhöhen, dann kriegen wir das auch hin. Ne? läuft der Panzer, die Rostlaube wieder.
Panzerhaubitze 2000.
Schau das doch mal nicht so an, Mensch. Doch alles
ah,
so.
Ulrich, das ist schon alles.
Ihr
so
wollt hatte doch ich mir, einfach nur nicht, Mensch.
So habe ich mir
Säcke,
so,
alle.
So ganz offen gesprochen habe ich mir das Erwachsensein so habe ich es mir nicht vorgestellt.
Ja.
Also ich meine, man wusste so ab dem 11. September 2001 wusste man schon auch so, jetzt geht's irgendwie den Bach runter. Aber so habe ich es mir nicht vorgestellt.
Ja.
So habe ich es mir nicht vorgestellt. Das ist schon alles sehr schwierig, würde ich sagen.
Mir war klar, dass es schwierig werden würde, als ich mich das erste Mal mit Krankenversicherungsbeiträgen befasste. Aber nun ja. Ich hatte recht.
Ja. Krankenversicherungsbeiträge ist auch, reden wir besser nicht drüber, ist auch so ein Thema, über das man sich sehr toll aufregen könnte.
Ja, wollen wir jetzt aber nicht.
Ich binde das jetzt ins Abbinden zu kommen. Wir müssen uns ehrlich machen. Da müssen wir uns ehrlich machen. Der Lauer macht hier die Drecksarbeit für uns. So, liebe HörerInnen, das war die 205. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Donnerstag, den 5. März 2026. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Vergeltungsschläge und Präventivverteidigung und kleine Inhaberpapiere und vieles anderes mehr und natürlich auch zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Ich bedanke mich bei allen, die den Podcast schon unterstützen. Kommt gut durch die Restwoche, werdet nicht verrückt, bleibt gesund und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wehner. Macht's gut. Tschüss.
Alle, tschüss.